Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge über das Matthäusevangelium. Das 11. Kapitel, das wir uns heute gemeinsam anschauen werden, erzählt uns etwas Besonderes. Es geht um ein Thema, das in christlichen Kreisen nur selten und meistens ungern angesprochen wird. Es geht um Zweifel. Wurden Sie auch schon von Glaubenszweifeln geplagt? Wenn ja, dann müssen Sie wissen, dass Sie damit nicht allein sind. Jesus wird in diesem Kapitel auf die Zweifel des großen Propheten Johannes dem Täufer eingehen. Er wird aber auch auf die Zweifel der Menschen eingehen, die nicht mehr so recht wissen, wem sie glauben sollen. Also, legen wir los. Im letzten Kapitel hatte Jesus seine Jünger ausgesandt, die Botschaft des Reiches Gottes in Wort und Tat zu verkündigen. Hier im 11. Kapitel hatte also seine engsten Freunde nicht dabei. Und er gerät in eine, würden wir sagen, recht schwierige Situation. Johannes, derjenige, der viele Menschen im Jordan getauft hatte, derjenige, der Jesus als den Messias angekündigt hatte, war aus politischen Gründen verhaftet worden. Und zwar hatte Herodes Antipas befürchtet, dass er einen Aufstand anzetteln könnte. Und nun, da auch die religiösen Leitungspersonen Zweifel an Jesus zu haben schienen, begann Johannes selbst zu zweifeln. Hatte er sich etwa geirrt? Jesus und er hatten die Menschen aufgerufen, zu Gott umzukehren und Hoffnung zu schöpfen. Und nun, er in Ketten, Jesus abgelehnt? Wie tragisch wäre das Leben des Johannes doch gewesen. Er hätte das entbehrungsreiche Leben eines Propheten in der Wüste, eines Nazareners gewählt, sich viele Feinde gemacht, besonders unter den Pharisäern und Sadduzäern, die er als Otternbrut bezeichnet hatte. Und das alles für nichts und wieder nichts? Und diejenigen, die ihn jetzt nicht ohnehin schon hassten und verachteten, würden ihn verspotten, sollte er jemals aus diesem Gefängnis herauskommen. Auf jeden Fall war es nachvollziehbar, dass dunkle Wolken über Johannes Kerker hingen. Und wahrscheinlich waren es so ähnliche Gedanken, die ihm den Schlaf raubten. Also schickte er seine Freunde aus, um Jesus die zentrale Frage, die Frage aller Fragen zu stellen, die Frage, um die sich das Leben eines jeden von uns letztlich dreht. Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Ist dies nicht der Hebel aller Hoffnung oder aller Hoffnungslosigkeit? Jesus, bist du wirklich derjenige, der mich retten kann, oder muss ich auf einen anderen warten? Indem Johannes Jesus diese Frage stellt, beweist er Mut. Denn die Menschen, die dort herumstehen und Jesus beobachten, werden erfahren, dass Johannes Zweifel hat. Und sicher sagten sich etliche von ihnen, wenn sich selbst ein Johannes nicht mehr sicher ist, was sollen wir denn davon halten? Lassen wir uns nicht für dumm verkaufen. Wir haben allen Grund, an diesem Jesus zu zweifeln. So was schreibt Matthäus zwar nicht, aber wir können es so zwischen den Zeilen vermuten. Bevor aber Jesus darauf eingeht, gibt er eine Antwort an Johannes. Und zwar tut er das, indem er den Propheten Jesaja zitiert. Ich lese die Verse 4 bis 6, also immer im 11. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Verse 4 bis 6. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Indem Jesus das sagt, stärkt er den Glauben seines Freundes, denn indem er die Prophezeiungen erfüllt, bestätigt er vollkommen, dass er der lang erwartete Messias tatsächlich ist. Aber es war weniger das, was Christus sagte, als vielmehr die Frage des Johannes, die die Menge aufhorchen ließ. Vers 7 beginnt mit den Worten, ich zitiere, als sie fortgingen, fing Jesus an und so weiter und so weiter. Als sie fortgingen. Ist es nicht erstaunlich, wie wenig es doch braucht, um die Massen zu enttäuschen? Eine Emotion verdrängt einfach die andere. Die Leute, die vor wenigen Augenblicken noch begeistert waren, schauten sich an, schüttelten den Kopf, murmelten was untereinander und verließen schließlich einer nach dem anderen den Platz. So stelle ich mir das vor. Johannes der Täufer, den die Menge für einen großen Propheten gehalten hatte, ein charismatischer Nazarener mit einer tragenden Stimme, ein Mann, der niemanden zu fürchten schien, der so überzeugend war, als er Jesus als den Christus, den Messias ankündigte. Und jetzt, da dieser Zweifel an Jesu Identität hatte, würde alles auseinanderfallen und Johannes würde seine Glaubwürdigkeit verlieren. Als Jesus ihre Stimmungsschwankungen sah, tadelte er sie streng. Ich lese Ihnen jetzt die Verse 7 bis 12. Moment, hier. 7 bis 12. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was zu sehen seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einen Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber, der kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttun reißen es an sich. Mit anderen Worten, Jesus tadelt sie dafür, dass sie sich von oberflächlichen Emotionen leiten lassen. Und jetzt war ihre Enttäuschung ebenso unüberlegt. Sie hatten gedacht, Johannes sei wie ein vom Wind bewegtes Schilfrohr oder wie ein als Nazarener verkleideter reicher Mann und das alles einfach um die Menge zu unterhalten fürs Amüsement. Aber Jesus weiß sie zu Recht, nein, sagt er. Johannes der Täufer war tatsächlich der größte aller Propheten, sogar größer als Abraham und Mose, da er das Vorrecht hatte, den Messias persönlich anzukündigen. Jesus geht in seiner Rüge sogar noch weiter. Er vergleicht die Israeliten seiner Zeit mit launischen Kindern, die jeden zwingen wollen, mit ihnen zu spielen. Indem er dies sagt, beschuldigt er sie, unreif zu sein, und hebt den wahren Grund hervor, warum die religiösen Führer ihn ablehnten und ablehnen würden. Denn weder Johannes noch er unterwarfen sich den Lehren der Pharisäer und Sadduzäer, den Lehren, die nicht von Gott, sondern von ihnen selbst stammten. Deshalb hatten sie nach einer Ausrede gesucht und gesagt, Johannes fastet und trinkt keinen Alkohol, deshalb ist er besessen. Jesus aber, der isst und trinkt, deshalb ist er ein Freund der Sünder. Diejenigen, die Jesus nur als einen Pazifisten sehen, werden nun enttäuscht sein. Denn im weiteren Verlauf dieses Kapitels sehen wir, wie Jesus drei Städte verflucht. Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Ich zitiere die Verse 20 bis 24. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, wären in Tyrus und Sidon die Taten geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Entschuldigung. Du wirst bis zur Hölle hinabfahren. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Land von Sodom erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir. Ende Zitat. Jesus verfluchte sie, weil sie Zeugen seiner Wunder geworden waren und seine Worte verworfen hatten. Die Erlösung war ihnen angeboten worden, aber sie zogen es vor, sie abzulehnen. Tyrus, Sidon und Sodom zum Beispiel hatten dieses Privileg nicht gehabt. Nun ist es wichtig, uns daran zu erinnern, dass hier Jesus die Städte und nicht ihre einzelnen Einwohner verfluchte. Zum Beispiel lebten der Apostel Petrus und sein Bruder Andreas in Bethsaida, ebenso wie Johannes und sein Bruder Jakobus. Nach dem Johannesevangelium stammten Nathanael und Philippus ebenfalls aus Bethsaida. Und was Kapernaum betrifft, so haben wir im 4. Kapitel gesehen, dass sogar Jesus dort lebte. Sie ist, soweit ich weiß, nach Jerusalem die meistgenannte Stadt im Neuen Testament. Dies zeigt uns, dass ein Fluch Gottes nicht immer ewige Verdammnis bedeutet. Es heißt aber immer Unheil, ob nur diesseits oder auch jenseits. Die Rettung der Menschen in Chorazin, Bethsaida und Kapernaum hing aber nach wie vor von ihrem Glauben an Jesus, den Retter, ab. Doch das Leben in einer verfluchten Stadt machte die Sache sicher sehr schwer. Schließlich kommen wir zum Ende des Monologs Jesu an die enttäuschten Menschenmengen, die bereit gewesen waren, ihn zu verlassen. Er dankt Gott, dass er das Verständnis derer geöffnet hat, die ein reines und einfaches Herz haben. Denn nur Gott, der Vater, kennt Jesus wirklich. Und nur Jesus kennt Gott, den Vater, wirklich. Ich möchte diese Episode ganz einfach mit den letzten Versen dieses Kapitels beenden. Es sind die Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So, ich wünsche Ihnen eine reich gesegnete Woche und sage dann mal Tschüss, bis in einer Woche.